Okay, just please. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo am Video. Hallo.
Ja, die Anzeige sagt, jetzt sagt sie gerade Staffel. Vorhin hieß es Temperatursprung, dann hieß es Temperaturabfall und ich dachte so, ja stimmt, habe ich gemerkt heute Morgen. Sie bestimmt auch. Ich konnte mein Fahrrad kaum anschließen, weil meine Finger trotz Handschuhen so steif gefroren waren. War nicht schön. Ich muss mich daran erst noch gewöhnen. Zwei Kleinigkeiten. Die eine Kleinigkeit, Jürgen hat seinen Stift verloren. Und heute Nachmittag findet ein besonderes mathematisches Kolloquium statt. Da möchte ich Sie herzlich zu einladen. Wir werden nämlich jemanden zu Gast haben, der darüber spricht, was Mathematik mit der Forschung zum Klimawandel zu tun hat. Also mit diesen Modellen. Das wird bestimmt sehr interessant. Ich hoffe, wir verstehen auch was. Damit meine ich uns alle, also mich definitiv auch. Denn das ist mathematisch häufig sehr weit weg von dem, was ich mache. Aber ich werde auf jeden Fall da sein, bin sehr gespannt und vielleicht haben Sie auch Lust. Viertel nach vier geht's los, zwei Stockwerke unter uns in Hörsaal 104. Da findet das besondere Klimawochen-Kolloquium statt heute. Gut, das habe ich, glaube ich, alles angesagt. Bis auf eine kleine Premiere, die ich jetzt ankündigen möchte. Ich habe, glaube ich, in dieser Vorlesung oder in irgendwie ähnlichen Vorlesungen noch nie ein Beispiel zum Satz von Cayley gemacht. Aber gestern Nachmittag war mir langweilig und ich habe gedacht, machen wir doch ein Beispiel zum Satz von Cayley, weil der ja so ein bisschen seltsam, unverbunden da mit dem Rest steht und weil der von der Qualität ein bisschen anders ist als andere Resultate, die wir vorher so hatten. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Beispiel hier hilft. Und da Sie bisher häufig so positiv auf extra Beispiele reagiert haben, habe ich gedacht, warum nicht? Machen wir doch ein Beispiel zum Satz von Cayley. Wir haben den Beweis letztes Mal besprochen, da ging es darum, gucken wir nochmal kurz, was da so los war. Wir hatten eine Untergruppe und eine Gruppe G, der Index war die natürliche Zahl n. Und dann haben wir uns klar gemacht, dass es eine Faktorgruppe von G gibt, die isomorph ist zu einer Untergruppe von Sym n. Das n ist das gleiche n. Und die Idee dabei war, sich erstmal so einen Normalteiler zu basteln, für den wir dann die Faktorgruppe kriegen. Da haben wir einfach den Durchschnitt genommen von Untergruppen, die man aus U bekommt, indem man immer mit dem gleichen Gruppenelement vorne mit der Inverse und hinten mit dem Element selber verknüpft. Das werden wir später noch konzeptionalisieren. Das ist Konjugation in Gruppen, was wir da machen. Über die ganzen Leute schneiden wir, dann kriegen wir einen Normalteil heraus. Und wie sich dann gezeigt hat, war das genau der Kern der Wirkung von G auf sich selbst, auf der Menge der Rechtsnebenklassen von U, per Multiplikation von rechts. Und so sind wir auch in den Beweis eingestiegen. Wir haben uns die Menge der Nebenklassen von U und G angeguckt, haben gesehen, wie G darauf wirkt, per Multiplikation von rechts mit einem festen Gruppenelement. Da werden dann die Nebenklassen so permutiert. Und dann haben wir uns gedacht, na gut, das sind N-Nebenklassen, also kann man sich so eine Permutation dann vorstellen wie Element von so einem N. Das heißt, die Gruppe wirkt in gewisser Weise wie eine Untergruppe von so einem N, aber was ist denn der Kern der Wirkung? Und dann haben wir halt geguckt, wann liegen da Elemente im Kern? Dann haben sie gesehen, okay, die liegen halt in all diesen Untergruppen, die von U herkommen, also in dieser Untergruppe D. Und dann haben wir den Homomorphiesatz verwendet. Wie sieht das praktisch aus? Hier ist ein ganz einfaches Beispiel, in dem etwas besonders ist, und darauf werde ich gleich hinweisen. Hier ist jetzt die Gruppe Z mit Plus und U ist die Untergruppe 4 mal Z. Um den Index zu bestimmen, müssen wir herausfinden, wie viele Nebenklassen 4 mal Z in Z hat. Das können Sie mir vermutlich sagen. Wie viele Nebenklassen hat 4 mal Z in Z? Wir reden über Z mit Plus. Sie zeigen mir schon Finger, genau, 4 Stück. Noch mehr Leute zeigen mir Finger, genau. Das heißt, Omega ist jetzt die Menge der Nebenklassen von 4 mal Z in Z. Und das ist 4 mal Z plus 0. 4 mal z plus 1, 4 mal z plus 2, 4 mal z plus 3. Jetzt gucken wir uns die Wirkung an. Also erstmal wollen wir den Kontext verstehen, den wir da quasi hatten im Beweis von Satz von Cayley. Wir gucken uns also die Wirkung von der Gruppe auf Omega an per Verknüpfung von rechts. Die Verknüpfung ist jetzt Plus. Was machen wir also? Jede ganze Zahl bewirkt hier eine Permutation, indem wir die Repräsentanten mit der Zahl addieren. Zum Beispiel, gucken wir, was machen die 2? Wenn wir überall 2 dran addieren, dann tauschen diese beiden hier die Plätze und diese beiden tauschen die Plätze. Das heißt, die Zahl 2 bewirkt eine Permutation und wir können die auch hinschreiben. Ah, die Permutation entscheiden. Wir haben da 4 Leute. Wir erwarten jetzt also mit dem Satz von Kelly, dass wir irgendwie in einer Untergruppe von Sym 4 landen. Und die Frage ist noch, was ist die? So, da möchte ich jetzt gerne mit Ihnen mich hin bewegen. Und hier ist ja was Besonderes. Z mit Plus ist ja eine arische Gruppe. Jede Untergruppe ist also ein Normalteiler. Und das, was wir da machen, um diese U hoch G zu berechnen, dass wir nämlich da irgendwie verknüpfen, das bewirkt hier gar nichts. Wenn wir das machen mit 4 mal Z, kommt da jedes Mal immer wieder 4 mal Z raus. Das heißt, wir schneiden einfach über ganz oft 4 mal Z. D und U sind hier gleich. Das ist was Besonderes hier. Ich möchte aber noch erklären, wie wir jetzt wirklich einen Isomorphismus sehen können von der Faktorgruppe Z modulo 4Z hinein in die Sym 4, also auf eine Untergruppe von der Sym 4. Das würde ich jetzt gerne noch explizit machen. Bisher haben wir ja nur für eine ganze Zahl uns klar gemacht, wie die Restklassen permutiert werden. Aber ich habe jetzt noch nicht gesagt, welches Element aus der Sym 4 das dann wird. Okay. Was ist hier die Idee? Ich definiere eine Abbildung, die heißt Sigma, so wie unsere Wirkungsabbildung halt. Das heißt Sigma von Z selbst verknüpft in der Sym 4, wie das Z angibt. Das ist das, was wir schon kennen. Wenn also Z 2 ist, dann ist es einfach diese Permutation einmal mit sich selber zweimal hintereinander ausgeführt, so sollte ich sagen. Und wenn es negativ ist, dann machen wir das, was wir vorher auch schon gemacht haben, dann nehmen wir das Inverse und verknüpfen das entsprechend. Diese Notation kennen wir schon. So, und jetzt vergleichen wir mal, ob da das passiert, was ich vorhin schon an dem Beispiel angedeutet habe. Zum Beispiel ist 2 unter Sigma. Gucken wir mal. Z Sigma ist das Z mal mit sich selbst ausgeführt, also jetzt zweimal. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4 zweimal hintereinander ausgeführt. Ich mache jetzt als Abkürzung keine Sterne für Hintereinandersführung von Abbildungen, sondern einfach nur so Punkt für die Verknüpfung in der Sym 4. Was kommt raus, wenn ich das zweimal nacheinander anwende? 1, 3, 2, 4. Und das ist das, was wir hier vorhin beobachtet haben. Die beiden, die auf Platz 1 und 3 tauschen, und die beiden auf Platz 2 und 4 tauschen auch. Das ist also wirklich genau das, was wir davon gesehen haben. Und jetzt habe ich es nur als Abbildung ordentlich hingeschrieben. Was ist der Kern dieser Wirkung? Also jetzt habe ich quasi ausgedrückt, wie das Vertauschen auf der Menge der Nebenklassen, also auf Omega, aussehen würde, wenn man es als Permutation schreibt. Wenn man also die Restklassen quasi denkt als Zahlen 1 bis 4 und es dann so ausdrückt. So, und der Kern ist die Menge aller ganzen Zahlen, die hier bei der Wirkung nichts machen, die jede Restklasse festlassen, die also auf die identische Abbildung geworfen werden. Na gut, wann mache ich gar nichts? Wenn ich das hier 4-mal hintereinander ausführe. Denn das Ding hat ja auch nur 4. Ich muss es 4-mal nacheinander ausführen oder ich muss irgendein Vielfaches von 4 haben und es dann so oft ausführen, dann lande ich bei der identischen Abbildung. Nur dann lasse ich alle Restklassen fest. Ansonsten tauscht ja irgendwas die Plätze. Also ist das 4 mal Z. Okay. Und der Satz von Kelly, der würde uns jetzt einfach nur sagen, Z modulo 4 mal Z ist isomorph zu einer Untergruppe von Sym 4. Aber tatsächlich können wir jetzt die Untergruppe, zu der wir da isomorph sind, sogar explizit hinschreiben. Das ist nämlich das Bild von Sigma. Das ist das Erzeugnis dieses 4-Zyklus 1, 2, 3, 4. Thank you. richtig an so einem expliziten Beispiel gesehen, was da wirklich passiert, wenn wir die Nebenklassen permutieren, wie man das aufschreiben kann als Permutation und wie man also sogar eine Abbildung hinschreiben kann, die, mit der man sehen kann, wie der Beweis von Satz von K funktioniert. So, das war der Plan. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen. Ich kann Ihre Gesichter gerade nicht gut lesen. An der Stelle. Okay, dann frage ich jetzt einmal. Wer fand dieses Beispiel zu Satz 3.7 hilfreich? Für wen hat das jetzt das irgendwie konkreter gemacht oder klarer, die Beweisidee? Ein paar Leute. Gut, alles klar. Dann hoffe ich, dass der Rest wenigstens nicht verstört ist, sondern es nur irgendwie indifferent ist. Wenn es ein paar Leuten geholfen hat, dann gut, dann hatte ich ja eine produktive Zeit, mir das Beispiel auszudenken. Weiter geht es mit der Definition einer Permutationsgruppe. Das ist nur so ein Wort, das ich hier einführen möchte, weil es in der Literatur häufig vorkommt und weil der wichtig war, dass wir ein bisschen. Oh, liebe Leute am Video, Entschuldigung, ich habe vergessen, auf die Tafel umzuschalten. Aber Sie können ja ranzoomen. Ich denke gleich dran. Eine Permutationsgruppe ist einfach nur eine Gruppe, die treu auf einer Menge operiert. Mehr ist es nicht. Und normalerweise sagt man auch, dass es eine treue Wirkung auf einer endlichen Menge sein soll. Das ist also automatisch eine endliche Gruppe. Okay, das ist die Definition einer Permutationsgruppe. Für den Fall, dass Sie das irgendwo lesen. Und bitte dann aufpassen, ob die Leute wirklich genau das Gleiche meinen, denn bei diesen Begriffen kann es immer mal sein, dass es zum Beispiel in irgendwelchen alten Texten eine andere Bedeutung gibt als in modernen Texten. Manche dieser Wörter haben über die Zeit ihre Bedeutung verändert. Zum Beispiel habe ich, jetzt muss ich überlegen, wo das war, in irgendeiner alten Arbeit kam das Wort Substitution vor und aus dem Kontext konnte ich dann erkennen, dass da das gemeint war, was wir jetzt Permutation nennen. Also kann Ihnen passieren, je nachdem, was Sie so recherchieren, dass sie da eine andere Wörter finden. Und der Klassiker ist einfach immer die symmetrische Gruppe in ihrer natürlichen Wirkung auf der Menge, auf der sie definiert ist. Da haben wir immer eine Permutationsgruppe, das ist immer eine treue Wirkung und die Menge, auf der wir definieren, ist endlich. Das ist das Standardbeispiel und mehr Beispiele brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Stattdessen möchte ich jetzt über Bahnen sprechen. Und dafür kommt hier der Nummer 9, Bahnen oder auch Orbits. Das sind Wörter, die da benutzt werden. Zur Vorbereitung brauchen wir dieses Lemma. Wir haben nämlich jetzt eine Gruppe G, die auf einer Menge Omega operiert. Und ich möchte eine Relation definieren auf Omega kreuz Omega, also auf Pärchen von Punkten. Ich sage jetzt einfach Punkte zu den Leuten in der Menge Omega, auf der wir operieren. Dann habe ich jetzt zwei Punkte, Alpha und Beta. Und ich möchte sagen, dass Alpha in Relation steht zu Beta, das mache ich jetzt mit so einer Tilde, Alpha, Tilde, Beta. Das möchte ich sagen, genau dann, wenn es ein Gruppenelement gibt, G, das Alpha auf Beta abbildet. Gut, also machen wir uns nochmal den Kontext klar. G wirkt auf Omega. Jedes Gruppenelement bewirkt also eine Permutation auf Omega. Aber wenn ich mir so zwei Leute schnappe, Alpha und Beta, dann ist ja nicht klar, ob es ein Gruppenelement gibt, was das eine auf das andere abbildet. Ne? Kann ja auch sein, dass das nicht so ist. Aber wenn, dann wollen wir jetzt sagen, dass die in Tilde-Relation zueinander stehen. Soweit, so gut. Erstmal nur eine Definition. Sieht aus wie eine Äquivalenzrelation, ist auch eine. Und das zeigen wir hier in der Nummer 3. Und die Bahnen, die werden dann später, also die Klassen dafür, das werden dann später die Bahnen. Die sind interessant für uns. Deswegen, umschalten, zeigen wir jetzt, dass. So. Hätte ich jetzt eigentlich mein Unicorn? Ja, okay. Jetzt machen wir uns klar, dass es wirklich eine Äquivalenzrelation ist. Und Sie dürfen und sollen mir natürlich wie immer helfen. Warum ist das reflexiv? Ja.
Aber die Identitätsabbildung auf jeden Fall. Also die 1G.
Genau, wie wirkt 1G? Was macht 1G?
Die Identität.
Genau, 1G wirkt wie die identische Abbildung auf Omega, das heißt, jedes Element wird auf sich selbst geworfen. Das heißt, es gibt, wenn ich zweimal das gleiche Element nehme, etwas, was das eine auf das andere wirft, also auf sich selbst, nämlich das Einzelelement von G. Und deswegen ist Tilde reflexiv. Genau, vielen Dank. Ich schnappe ja meine Ohrennotation, damit wir nämlich jedes Mal einführen müssen. Ich brauche drei Punkte. Und bei der Reflexivität schnappe ich mir jetzt Alpha Alpha, Tilde Alpha, weil es ein Einzelelement in G gibt und Alpha abgebildet mit dem Einzelelement Alpha ist. Was habe ich hier streng genommen benutzt? Ob 1. Ob 1 war die Eigenschaft, dass das neutrale Element von G wie die elliptische Abbildung wirkt. Ob 2 war die Verträglichkeit der Wirkung mit der inneren Verknüpfung in der Gruppe. Okay, dann kommt jetzt die Symmetrie. Das wird jetzt interessant, ja?
Können Sie wiederholen, was es bedeutet, treu zu operieren?
Treu zu operieren heißt, dass das einzige Element, was die identische Abbildung auf Omega macht, das einzige Element von G ist. Nicht noch irgendwas anderes. So. Und es gibt Wirkungen, bei denen irgendwelche anderen Elemente auch noch wie die identische Abbildung wirken. Haben wir vorhin gesehen in unserem Beispiel. Das war keine treue Wirkung, was wir uns da angeschaut haben. Denn alle Vielfachen von 4 bewirken bei dieser Permutation, die ich da erklärt habe, die identische Abbildung. Die bilden jede Nebenklasse aus sich selbst. Und deswegen war das keine treue Wirkung. Ja, gut. Schön, dass wir nochmal darüber gesprochen haben. Das war ein Beispiel für eine Wirkung, die nicht treu ist. Gut. Ich hatte auch noch irgendeinen Merksatz für den Satz von Kaylee. Aber der ist mir jetzt entfallen. Macht nichts. Wo waren wir? Wir waren bei Symmetrie. Ich brauche also Alpha und Beta, die in der Tilde-Relation stehen. So, und wir sehen, dass es eine Richtung hat. Alpha, Tilde, Beta bedeutet, es gibt ein Gruppenelement G, derart, dass Alpha abgebildet mit G gleich Beta ist. Da ist quasi eine Richtung dabei. An dem einen Element steht das Gruppenelement, das abbildet, das andere ist das Bild. Für die Symmetrie brauche ich jetzt, dass auch Beta, Tilde, Alpha gilt. Ach, vielleicht haben Sie eine Idee, wie ich das hinkriege. Wie kriege ich ein Gruppenelement, das Beta auf Alpha abbildet? Ideen? Wie gut, dass es das gibt, oder? Ist es nicht schön, dass wir in der Gruppe arbeiten und dass es da Inverse gibt? Ja, ich kann mich nicht genug darüber freuen. Sei hier so, dass Alpha hoch G gleich Beta ist. So ein kleines G gibt es, denn das ist ja gerade der Witz bei der Tilde-Relation. Und jetzt feiern wir G ist in Gruppe. Es gibt in G ein Inverses zu dem kleinen G, genannt G hoch minus 1. Und jetzt gucken wir mal, ob es das tut. Machen wir kurz einen Schmierzettel, bevor wir anfangen, das zu schreiben. So, ich möchte gerne Beta hoch G hoch minus 1 ausrechnen und hoffe, dass es Alpha ist. Na gut, dann können wir ja mal für Beta Alpha hoch G einsetzen. Das sieht doch schon mal ganz zutraulich aus. So. Jetzt kommt Ob 2. Ob 2 sagt, und das ist wichtig, dass wir es haben, Ob 2 sagt, es ist egal, ob ich erst G und dann G hoch minus 1 anwende oder ob ich direkt die Elemente der Gruppe verknüpfe und das dann zusammen anwende. Das heißt, ich bekomme Alpha abgebildet mit G hoch minus 1, das war Ob 2. Und jetzt feiern wir nochmal, das ist nämlich das neutrale Element in der Gruppe und das bildet alles auf sich selber ab, deswegen steht hier wirklich Alpha. Das heißt, Ihre Intuition war komplett richtig. Dankeschön. Egal, es kommt jedenfalls Alpha raus. Also existiert ein Gruppenelement, das Beta auf Alpha abbildet. Ich schreibe nochmal dazu, dass G hoch minus 1 wirklich in G liegt. Also gilt Beta Tilde Alpha. So, und jetzt haben wir uns warm gelaufen, sind wir aufgewärmt und Sie können mir natürlich erklären, wie die Transitivität funktioniert. Ich schreibe Ihnen, was wir wissen, und dann sagen Sie mir, wie es geht. Es gelte Alpha Tilde Beta und Beta Tilde Gamma Elemente, mit denen wir von Alpha zu Beta kommen, beziehungsweise von Beta zu Gamma. Wie mache ich das jetzt mutationstechnisch ordentlich? Kann ich da das gleiche Gruppenelement hinschreiben? Danke fürs Kopfschütteln. Warum nicht? Warum wäre es keine gute Idee, das gleiche Gruppenelement zu nehmen?
Vielleicht ist ja das sowieso nicht, dass die gleichen Gruppenelemente, die beide auf einer Art
abbilden. Genau. Es gibt Gruppen, in denen das geht, aber das ist eine richtig krasse Einschränkung. Es gibt Gruppen, in denen man hier ein Pärchen von Elementen nehmen kann, Alpha, Beta, und dann da drüben noch eins, Gamma, Delta, und dann kann man wirklich kontrolliert paarweise zusammen abbilden. Sowas geht manchmal. Aber ist eine starke Eigenschaft, haben wir im Allgemeinen nicht. Gut, also nehme ich mir verschiedene Buchstaben. Sein G und H, das G, so, dass Alpha hoch B gleich Beta ist, ups, Alpha hoch B gleich Beta ist, und Beta hoch H gleich Gamma. Wie komme ich von Alpha zu Gamma? Ich will ja gerne Alpha Tilde Gamma zeigen, und wie mache ich das jetzt? Vorschläge? Glaubt jemand anders auch eine Idee?
Alpha hoch B und dann sozusagen hat man ja Beta und dann nochmal hoch H und dann hat man Gamma. Mhm. Das heißt, Alpha hoch G verknüpft mit H ist Gamma.
Aha, das heißt, das Element ist dann G verknüpft mit H. Wie gut, dass das in unserer Gruppe liegt, ne? Schön, danke. Und immer dann, wenn da irgendwo eine Äquivalenzrelation rumläuft, bekommen wir Klassen. So, wo leben diese Klassen? Die leben in Omega. Omega zerfällt jetzt in Klassen bezüglich Tilde und man erkennt, dass zwei Punkte aus Omega in der gleichen Tilde-Klasse liegen, daran, dass es möglich ist, mit einem Gruppenelement von dem einen zum anderen Punkt zu kommen. Okay? So kommen wir zu Bahnen oder Orbits. Und jetzt kommen wir auch direkt zu einem Spezialfall von Operationen, die, ja, bei denen man ja besonders viel sagen kann, die besonders stark die Gruppenstruktur beeinflussen. Denn es könnte sein, dass wir mehrere Klassen haben bezüglich Tilde. Es könnte aber auch sein, dass wir nur eine haben. Und das würde dann in anderen Worten bedeuten, dass egal welche zwei Punkte in Omega ich mir schnappe, es immer möglich ist, einen auf den anderen abzubilden mit einem Gruppenelement. Das ist der Spezialfall, dass wir nur eine Tilde-Klasse haben und solche Gruppenwirkungen nennen wir transitiv. Okay? Also Bahnen oder Orbits sind einfach nur andere Namen für die Äquivalenzklassen bezüglich Tilde. Und transitiv heißt unsere Gruppenwirkung genau dann, wenn es nur eine Bahn gibt. Man muss da also wirklich immer einiges dazu sagen. Man braucht die wirkende Gruppe, man braucht die Menge, auf der operiert wird, man muss die Wirkung erklären, man muss wissen, was die Gruppenelemente machen. Und dann ist so eine Info wie Bahnen oder Transitivität aussagekräftig. Ansonsten erstmal nicht. Dann haben wir die sogenannten Bahnenlängen. Wir reden ja später meistens über endliches Zeug, aber nur der Vollständigkeit halber. Es könnte sein, dass man auf einer unendlichen Menge operiert und dass dann da auch Bahnen vorkommen, die unendlich lang sind. Okay, dann haben die halt unendliche Bahnlänge. Aber wenn die Bahnen endliche Mengen sind, dann nennen wir die Anzahl der Elemente in diesen Bahnen die Bahnenlänge. Und das führe ich hier deshalb ein, weil so Wörter wie Bahnlänge vorkommen. Nicht nur hier bei mir in der Vorlesung, sondern auch so in der Welt. Zum Beispiel in einem meiner Lieblingsresultate, Bahnlänge gleich Stabilisatorindex, aber dazu kommen wir noch. Das ist ungefähr so toll, wie wir das umfassen. Okay, wir können da jetzt gleich, transitiv habe ich schon erklärt, bla bla bla, das steht da jetzt in verschiedenen Varianten, die ich alle auch schon gesagt habe. Und dann gibt es noch eine total wichtige Notation, nämlich, es gibt quasi zwei Versionen, wie man Bahnen einführen kann. Manchmal sagen wir einfach nur, sei Delta eine Bahn, Und dann wissen wir halt, das ist eine Tildeklasse, aber wir haben keine Namen für die Leute, die da drin liegen. Manchmal machen wir es anders, da fangen wir mit einem Punkt in Omega an und wollen dann die Bahn haben, in der dieser Punkt liegt. Und dafür gibt es eine kanonische Bezeichnung, nämlich den Punkt, mit dem wir die Bahn bezeichnen, und dann hoch g. Und das ist suggestiv, das ist nämlich einfach die Menge aller Bilder von Alpha unter der Gruppe. Und natürlich ist es genau die Bahn von Alpha. Das sind alle Leute, alle Punkte, die ich von Alpha aus erreichen kann, unter der Gruppenwirkung. Das nennen wir die Bahn von Alpha unter G. Und das ist ganz suggestiv, finde ich. So, und da steht es auch nochmal, da steht die Bezeichnung. Aber ich finde, dass man sich die Bezeichnung besser merken kann, wenn man sieht, woher die kommt. Und vielleicht sollten wir das auch mal an einem Beispiel klar machen. Wollen wir das mal machen? Ja, okay. Ein kleines Beispiel. Ich habe mir dazu auch noch mehrere Beispiele aufgeschrieben und eins kommt auch gleich. Probieren wir ein bisschen das sehen. Genau, Beispiel 13. Da haben wir verschiedene Sachen, aber wir können ja mal kurz üben, mit dieser Notation umzugehen. Und wir nehmen ruhig Sym 7 und 1 bis 7. Was ist denn hier zum Beispiel die Bahn von 1? Ja, das ist die Menge aller Punkte aus der Länge 1 bis 7, die ich erreichen kann, indem ich irgendwas auf der Sym 7 auf 1 anwende. Können Sie mir sagen, welche Menge da rauskommt? Wo komme ich überall hin von der 1 aus mit Elementen aus der Sym 7? Vielleicht kommt man überall hin, was denken Sie? Vielleicht kommt man überall hin. Das müssten wir ja begründen, wenn wir das denken. Haben Sie eine Begründung für mich?
Das sind ja alle Transpositionen mit
1
und der
anderen. Das ist sehr gut. Ja, das gefällt mir. Ich nehme einfach alle Transpositionen mit 1 und mit irgendeiner anderen Zahl. Mit 1, 2 zum Beispiel komme ich von 1 zu 2, mit 1, 3 von 1 zu 3. Das mache ich mit allen. Das heißt, ich komme überall hin und ich habe sogar nur ganz wenige Elemente gebraucht. Es gibt noch viel mehr. Das ist mir egal. Ja, danke. Das ist alles. Okay. Machen wir es ein bisschen interessanter. Seite 1, die Untergruppe, die erzeugt wird von 1, 2 und 5, 7. Was ist jetzt die Bahn von 1? Muss man sich erstmal klar machen, was in dem Erzeugnis liegt. Und dann gucken, wo man überall hinkommt. Was denken Sie? Sie können mir auch erstmal sagen, was da auf jeden Fall drin liegt. Was liegt immer in der Bahn, die mit so einem Punkt bezeichnet ist? Na, der Punkt selber. Denn da komme ich ja immer mit der identischen Abbildung. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, dass da 1 drin liegt. So, dann ist die Frage, was noch?
Ja? Die 2 liegt auch drin.
Warum liegt die 2 drin?
Ja, weil wir direkt aus dem Transposition 1 zu 2 wird.
Richtig, genau. Mit 1 zu 2 kommen wir von 1 zu 2. Deswegen liegt 2 auf jeden Fall in der gleichen Bahn. Aber es gibt ja noch so viele andere Zahlen. Liegt noch irgendwas anderes in dieser Bahn? Was denken Sie?
Das ist eigentlich auch auf 5 und 7 kommt. Ich weiß gar nicht mehr, wie, aber durch den Erzeugnis liegt ja.
Was liegt da drin? Da liegt drin die identische Abbildung. 1, 2, 5, 7, klar. Was noch?
1, 2, 5, 7.
Genau, wenn ich die so hintereinander ausführe. Das liegt auch drin. Wohin bildet denn das die 1 ab? Auch auf die 2. Irgendwie komme ich nicht auf die andere Seite. Die 5 und die 7, die sind so, die sind unerreichbar. Ja, die liegen wirklich in anderen Bahnen. Hier ist Feierabend. Das ist auch ein Beispiel für eine Wirkung, die nicht transitiv ist. Wir kommen halt nicht von jedem Punkt zu jedem Punkt, sondern von der 1 kommen wir nur zu 2. Die beiden bilden eine Bahn der Länge 2. 5 und 7 liegen auch zusammen in einer Bahn der Länge 2. Die anderen Leute sind ganz alleine. Die bilden Bahnen, die eine ländlich sind. Von der 3 komme ich nirgends hin, weil nichts hier die 3 irgendwo hin abbildet. Das sind so die Dinge, die passieren können. Und jetzt vertiefen wir das ein bisschen. Mit Beispiel 13. Wir bleiben in der Gruppe 7. Wir bleiben auf der Nummer Omega. Und diesmal habe ich eine Untergruppe H, die auch wieder mit erzeugenden Elementen gegeben ist. Dann die Transposition 1,2, die Transposition 1,3 und den 3-Zyklus 5,6,7. So, und jetzt gucken wir uns wieder an, wie die Bahnen aussehen. Und wenn wir sagen wollen, dass Leute zusammen in der Bahn sind, können wir natürlich die Tilde-Notation verwenden. Wir können aber auch argumentieren und direkt mit der Notation für die Bahnen anfangen, so wie wir es da gemacht haben. Zu den schwierigsten Herausforderungen, nicht nur in der laufenden Vorlesung, sondern auch später im Staatsexamen oder so, falls man da dann zum Beispiel eine Aufgabe dazu hat, was in der neuen Studienordnung nicht mehr passieren wird, weil da ja Gruppentheorie nicht mehr zum Pflichtbereich gehört. Da war das immer eine große Herausforderung oder ist jetzt noch für manche Studis, beim Thema Bahnen nicht nur die Bahnen richtig hinzuschreiben, das können die meisten, sondern irgendwie kurz und knackig zu begründen, warum das jetzt die Bahnen sind. Deswegen denke ich, es lohnt sich, das auch einmal gemeinsam zu üben. Das ist nämlich so ein Beispiel für, wenn man es hinschreibt, denkt man, alles ist klar. Und erst wenn man anfängt zu begründen, merkt man, dass man in Wirklichkeit ganz schön viel dazu sagen muss. Und dann ist die Frage, wie viel muss man wirklich sagen? Wie macht man es kurz? Und das ist jetzt für die Leute, die Algebra können, also 1 und 2 zusammen, und die eine mündliche Prüfung machen, total relevant. Natürlich reden wir da über Bahnen. Es gibt kaum einen Weg, wie man da in der Prüfung dran vorbeikommt. Das Thema ist so wichtig. Also gucken wir mal, das Gute ist mündlich, dass man immer erstmal so losquatschen kann und ich kann nachfragen. Das ist viel einfacher, als wenn man das aufschreiben soll. Wir gucken uns jetzt also die Bahnen von H auf Omega an. So, hier sind mögliche Wege, die man anfangen kann. Möglichkeit 1, man nimmt alle Punkte, die man hat, und schreibt zu jedem Punkt die Bahnen erstmal auf, dann ist man sicher, dass man keine vergessen hat. Und dann muss man gucken, welche sind gleich, weil der Punkte zusammen in einem Bahn. Zum Beispiel, ich könnte jetzt also loslegen und könnte einfach 1H bis 7H mir überlegen. Wenn ich das so mache, auch wenn ich nachher vielleicht nicht alles ordentlich hinschreibe, kann ich sicher sein, dass ich nichts vergessen habe, denn ich habe alle Punkte verarztet. Okay? Das heißt, unser Spielzettel fängt jetzt so an. Was ist denn die Bahn von 1 und der H? Spielen wir das Spiel mal so wie gerade. Sie fangen an und sagen mir, was auf jeden Fall in dieser Bahn liegt. Das sehen Sie ja schon ein bisschen an den Erzeugern. Was liegt auf jeden Fall drin? Fangen Sie mal an. Genau, Sie dürfen loslegen. 1, 2 und 3. 1, 2 und 3, genau, das sehe ich auch. Sieht jemand das nicht? Wer möchte das mir nochmal erklären, warum 1, 2 und 3 zusammen in einer Bahn liegen? Wer sieht das nicht sofort? Niemand beschwert sich. Jetzt können wir gucken, ob noch was anderes da drin liegt. Wir können aber auch, vielleicht, uns Arbeit sparen, indem wir sehen, naja, die Bahn von 2 ist jetzt die gleiche, die von 3 auch. Die nächste Bahn, die überhaupt anders sein könnte, ist die von 4. Also akzeptieren wir, dass wir das hier vielleicht noch nicht fertig aufgeschrieben haben und gucken erstmal die Bahn von 4 an. Was liegt auf jeden Fall mit 4 in einer Bahn? Ja, die 4. Und sonst noch irgendwas? Nö, ne? 4 wird nicht bewegt. Aha, insbesondere liegt 4 nicht in dieser anderen Bahn. Das ist gut zu wissen, die müssen wir uns nicht angucken. Was ist mit der 5? Was liegt mit 5 in einer Bahn? Sehen wir da irgendwas? Ja, genau, Sie nicken, dann sagen Sie was. 5, 6 und 7. 5, 6 und 7, vielen Dank. Die liegen zusammen in einer Bahn. Jetzt sind wir vielleicht noch nicht fertig, aber Moment. Die Bahnen sind doch Klassen bezüglich einer Äquivalenzrelation. Die bilden immer eine Partition der Menge, auf der wir arbeiten. Die Menge ist Omega. Wenn wir alle Zahlen gefunden haben, sind wir offensichtlich fertig mit den Bahnen. Man kann also auf diese Art und Weise relativ kurz und clever begründen, warum man fertig ist. Und man muss nicht bei jeder einzelnen Bahn sagen, warum irgendwelche Leute da nicht mit drin sind. Wir müssen jetzt nur noch erklären, warum, also hier, das ist klar, das eine Element. Jetzt müssen wir nur noch kurz gucken, warum sind die Bahnen von 1 und die Bahnen von 5 verschieden. Aber wir haben jetzt zumindest schon mal alle Zahlen gesehen. So. Fragen?
Also man kann sagen, dass Bahnen irgendwie abgeschlossen sind. Das, was in der einen Bahn ist, kann nicht in der anderen sein.
Genau, das heißt aber, dass man gucken muss, ob es sein kann, dass Bahnen gleich sind und man nur übersehen hat, dass es Gruppenelemente gibt, die die Verbindung herstellen, sozusagen. Deswegen gucken wir jetzt nochmal da drauf. Alle Gruppenelemente, die ich basteln kann in H, kann ich ja nur aus den Erzeugern basteln. Gibt es bei den Erzeugern oder wenn ich da irgendwie verknüpfe, Elemente, die es mir ermöglichen, zum Beispiel die 1 auf die 5 abzubilden? Nee, kriege ich nicht hin. Ich komme von 1 zu 2, von 1 zu 3 und so weiter. Ich komme von 5 zu 7. Man kann ja auch mal gucken, was passiert, wenn wir da Leute mehrfach nacheinander anwenden. Bei dem 3-Zyklus ist es interessant, aber die Leute haben wir schon verarztet. Wir schaffen es nicht, von 1, 2 oder 3 zu einer der Zahlen hier unten zu kommen. Und da reicht es, wenn wir uns die erzeugenden Elemente anschauen, um das zu begründen. Heißt also, eine Begründung, ich werde da gleich irgendwas hinschreiben, eine Begründung könnte so aussehen, die Bahn von 1 enthält diese 3 Zahlen, die Bahn von 4 ist das, das darf man wirklich sehen, die Bahn von 5 enthält diese 3 Zahlen. Da keiner der Erzeuger und auch kein Vielfaches davon oder so ein Element aus dieser Menge, 1, 2, 3, auf ein Element hier unten abbildet, sind es verschiedene Bahnen. Und deswegen sind das die 3 Bahnen, die wir haben. Und wir sehen auch die Bahnenlängen, die sind nämlich 1 und 3. Insbesondere sehen wir, dass die gleiche Gruppe in ihrer Wirkung durchaus verschiedene Bahnenlängen haben kann. Das kommt in der Natur ständig vor. So, dann schreiben wir das nochmal kurz auf. Wir sehen, dass 1, 2, wenn ich dann in der Prüfung nochmal nachfrage, so hey, wieso sind das alle Bahnen, dann ist das Argument natürlich, wir haben alle Zahlen auf Omega verarztet. Ganz kurz. Und bitte darauf achten, manchmal kommt es vor, dass Leute bei den Bahnen Fehler machen, weil sie nicht sehen, dass etwas zusammen einer Bahn liegt. Das heißt, die haben nicht aufgepasst, ob die Bahnen disjunkt sind. Sowas kann passieren, dass man quasi anfängt, dann fängt man mit einer anderen Bahn an und merkt aber nicht, dass in Wirklichkeit all diese Zahlen zusammen sind. Die Bahnlängen sind 1 und 3, das habe ich schon gesagt. Und mehr wollte ich auch gar nicht zu sagen. Die Tiltrotation haben wir jetzt nicht gebraucht, die hätten wir verwenden können. Und manchmal ist es sinnvoll, denn es kann zum Beispiel sein, das ist auch wieder so der Klassiker in der Prüfung, wenn Sie das ganz viel üben oder wenn Sie einfach eine gute Intuition haben und das total schnell sehen, wie man von einem Element zum anderen kommt, dann kann es sein, dass Sie in der Prüfung einfach so sagen, hier zack, 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 so und so sehe ich alles und dass ich dann nachfrage, Moment, wie sind Sie jetzt von dem Element da hingekommen? Und das ist dann der Moment, wo die Tilde-Notation oder das konkrete Angeben eines abbildenden Elements hilfreich sein kann. Ne, wenn ich dann so nachfrage, dann ist Ihr Job zu sagen, hier, aus diesen Erzeugern bastle ich mir dieses Element und das bildet das auf das ab. Und dann habe ich keine Fragen mehr. Was für Fragen haben Sie denn jetzt? Waren das erstmal so Beispiele zum Thema Bahn? Die Wirkung von H auf 1 bis 7 ist nicht transitiv, weil wir mehrere Bahnen haben, nicht nur eine. Aber die Wirkung von Sym 7 auf der Menge 1 bis 7, die ist transitiv. Das steht da nochmal. Und wir haben uns das vorhin zu Fuß überlegt. Wir haben ja einfach die Bahn von 1 angeguckt und haben gesehen, das ist schon alles. Also es ist eine transitive Wirkung. So zu sehen, ja?
Weil das jetzt nicht transitiv ist, weil das ist ja auch keine Äquivalenz.
Doch.
Doch.
Das hat ja damit nichts zu tun.
Ah,
die Relation ist. Ja, danke, genau. Hier wird das Wort transitiv verwendet und tatsächlich bringt mich die Frage auf die Idee, mal zu recherchieren, wer das Wort verwendet hat und in welcher Sprache. Denn bei diesem ganzen Thema kann die Literatur, wo Sachen zum ersten Mal benannt wurden, Französisch, Englisch oder Deutsch sein. Und manchmal wurde es dann einfach quasi wörtlich übersetzt und manchmal nicht. Insofern wäre es interessant, mal zu gucken, von wem und in welcher Sprache das Wort transitiv zum ersten Mal verwendet wurde in dieser Bedeutung. Ja, wir reden hier über was anderes als die Transitivität, die zu einer Relation gehört. Genau, es ist ein Unterschied, ob man sagt, die Relation ist transitiv oder die Wirkung der Gruppe ist transitiv. So können Sie es auseinanderhalten. Hilft Ihnen es weiter?
Ja.
Danke.
Also zum Thema Sprache und Übersetzung. Also in einem anderen Seminar haben wir gemerkt, dass das Wort also Inclusion und Integration, also zwei unterschiedliche Wörter, manchmal nicht genau gleich übersetzt in Französisch oder Deutsch oder andere Sprachen.
Das passiert oft.
Ein Wort.
Genau, das passiert oft. Also da kann man echt Spaß haben. Und wir hatten mal noch mehr Spaß. Das hat mal jemand eine Staatsexamensarbeit bei mir geschrieben. Da haben wir italienische Arbeiten im Original gelesen. Das war lustig. Noch mehr Fragen? Weiter geht's. Ich schaue mal eben, ob ich hier auch noch mehr Beispiele hatte, als das, was da steht. Bla bla bla, das haben wir gemacht. Über die Bahnlänge habe ich auch geredet. Nö, ich glaube, ich habe alles erzählt, was ich erzählen wollte. Dann kommt jetzt die nächste Definition, nämlich Stabilisator und Fixpunkt. Stabilisator ist ein sehr wichtiges Wort und eins, das ziemlich frei verwendet wird. Wir reden in der Mathematik öfter mal darüber, dass irgendwas stabilisiert wird oder dass etwas invariant gelassen wird. Beide diese Wörter haben so etwas leicht Schwammiges an sich, weil nicht immer klar ist aus dem Kontext, wie stark das Stabilisieren zu verstehen ist. Hier ist ein Beispiel. Wenn ich eine große Menge habe und dann drei Punkte und ich gucke mir die Teilmenge an, die aus diesen drei Punkten besteht und jemand sagt, diese Menge wird stabilisiert, oder fixiert oder bleibt invariant, dann gibt es mindestens zwei Bedeutungen, die das haben kann, jedenfalls in meinem Kopf. Bedeutung 1, die drei Punkte bleiben genau da, wo sie sind. Bedeutung 2, die Menge, die aus diesen drei Punkten besteht, bleibt die gleiche Menge, aber die Punkte selber dürfen ihre Plätze tauschen. Diese beiden Bedeutungen können solche Wörter haben. Fällt dir noch mehr ein? Könnte vielleicht noch was ganz anderes heißen. Aber erstmal ist das, was mir so einfällt, und es geht mir auch manchmal so, je nachdem, wer wo schreibt, dass ich dann da stehe und denke, ja, schade, dass du mir jetzt nicht erklärt hast, was du mit invariant meinst, denn jetzt weiß ich nicht, ob das nächste Argument so funktioniert oder nicht. Einfach weil es geht, wenn das gemeint ist, aber nicht, wenn es andere gemeint ist. Wir definieren deswegen, was der Stabilisator eines Punktes ist, in der Gruppe unter der angegebenen Wirkung. Wir haben also jetzt immer eine Gruppe G, die auf einer Menge Omega wirkt. Jetzt schaffen wir uns einen Punkt, der heißt Alpha. Und wir geben der Teilmenge von G, die aus den Gruppenelementen besteht, die diesen Punkt Alpha nicht bewegen, der geben wir einen Namen. Diese Teilmenge nennen wir den Stabilisator von Alpha in G. Und das ergibt nur Sinn, wenn man weiß, was die Wirkung ist. Ansonsten kann man ja nicht nachprüfen, ob etwas Alpha fixiert oder nicht. Das heißt also, bei einem einzelnen Punkt sagen wir Stabilisator und es ist total unmissverständlich, was da gemeint ist. Der Stabilisator besteht aus den Gruppenelementen, die Alpha nicht bewegen. So, da gibt es keine zwei Meinungen. Und die Notation ist, dass wir an die wirkende Gruppe unten rechts dran schreiben, was der Punkt ist, der da stabilisiert werden soll. Das ist relativ standardmäßig so. Es gibt andere Notationen, falls Sie sowas mal sehen. Und ich habe sogar auch selber in anderen Kontexten mal was anderes geschrieben, je nach Publikum. Es gibt auch sowas wie Stab in G von Alpha. Es kann nämlich Kontexte geben, in denen aus irgendwelchen Gründen die andere Notation schon für was anderes besetzt ist, ne, weil man mit Leuten zusammenarbeitet, die eine andere Art Mathematik machen. Und das ist da Standard und dann sagt man, ja, okay, dann machen wir das halt so, wie das bei euch Standard ist. Aber wir brauchen auch eine Notation für den Stabilisator und dann ist das naheliegend. Gibt es auch. Und es gibt bestimmt noch drei andere, die mir jetzt nicht einfallen. Und dann gibt es die andere Perspektive. Jetzt habe ich halt einen Punkt festgehalten und habe aus der Perspektive der Gruppe geguckt, welche Leute aus der Gruppe fixieren diesen Punkt. Aber ich kann auch andersrum gucken und kann fragen, welche Punkte werden fixiert. Wenn wir ein Gruppenelement haben und gucken wollen, welche Punkte von diesem Gruppenelement nicht bewegt werden, dann haben wir dafür auch Bezeichnungen. Diese Punkte heißen dann Fixpunkte. Und wir können ja mal unser Beispiel hier schauen. Wir hatten doch hier bei H so eine einelementige Bahn. So was passiert, wenn man Fixpunkte hat. 4 ist ein Fixpunkt von H in dieser Wirkung, die wir uns da gerade angeguckt haben. Und Fixpunkte ergeben Sinn sowohl für ganze Gruppen als auch für einzelne Elemente, je nachdem, was Sie brauchen. Es ist immer okay, über Fixpunkte zu sprechen. Aber auch da muss dann wieder klar sein, Fixpunkt heißt halt wirklich, der Punkt wird nicht wegbewegt. Der bleibt genau da, wo er ist. Gut, Stabilisatoren sind nicht einfach nur Teilgruppen, das werden wir uns gleich klar machen. Das sind Untergruppen und ganz wichtige Untergruppen. Aber vorher ist da noch ein kleines Beispiel. In der Sym 3 diesmal. Tatsächlich können wir doch für alle Elemente, die ist ja so klein, ne, sind da nur 6 Leute. Da können wir uns doch einfach einmal für alle Elemente angucken, was da los ist mit Fixpunkten und so. Also gehen wir jetzt in der Sym 3 mal durch. Da haben wir die identische Abbildung. Alle Punkte sind Fixpunkte dafür und die identische Abbildung liegt in jedem Punktstabilisator. Okay? So, als nächstes haben wir die Transposition 1, 2. Was für Fixpunkte hat die? Sagen Sie es ruhig laut.
3.
Die Zahl 3. Genau, die Zahl 3 ist ein Fixpunkt und ist auch der einzige, denn 1 und 2 werden bewegt. Und umgekehrt, in welchem Punktstabilisator liegt 1, 2? Ja, im Stabilisator von 3. Das heißt, was liegt in G3, wenn G jetzt unsere Gruppe ist. Und 3 ist umgekehrt ein Fixpunkt von 1, 2. Bei den anderen beiden Transpositionen ist es auch so. Die haben auch immer genau einen Fixpunkt und liegen dann in dem entsprechenden Punktstabilisator. Und das ist dann immer einfach die eine Zahl, die in der Transposition nicht vorkommt. Was ist denn mit den 3 Zugründen? Haben die Fixpunkte? Liegen die in irgendeinem Punktstabilisator? Was ist denn die Menge, auf der wir operieren und wo wir nach Fixpunkten suchen? Das muss man natürlich wissen, sonst sucht man lange eventuell. Auf welcher Menge operieren wir hier? Ja?
Ich glaube 1, 2, 3.
Genau, glaube ich auch. Genau, so ein 3 in der natürlichen Wirkung, da haben wir die Menge 1, 2, 3. Und wenn die alle bewegt werden, ist offensichtlich keins der Elemente ein Fixpunkt. Richtig? Deswegen liegen die auch in keinem Punktstabilisator, diese 3 zu finden. Okay. Dafür gibt es auch ein Wort und wenn Sie das interessant finden und da später noch Vorlesungen hören bei mir, dann werden Sie das manchmal hören. Das Wort dafür ist fixpunktfrei. Gruppenelemente oder auch ganze Untergruppen heißen fixpunktfrei, wenn halt die ganze Zeit alles bewegt wird. Das einzige Element, was dann da vorkommen darf, was nichts bewegt ist oder Fixpunkte hat, ist das neutrale Element. Und das ist auch wieder was Besonderes, fixpunktfrei zu sein. Gut, dann würde ich sagen, sind wir soweit und können uns anschauen, warum der Punktstabilisator, egal was der Punkt ist, immer eine Untergruppe ist. Und dann werden wir noch eine Beziehung sehen. Und die schreibe ich jetzt nochmal intuitiver hin mit der Notation aus dem Satz von Cayley. Im Satz von Cayley hatten wir doch diese Notation. U hoch G ist definiert als Menge aller Produkte der Form G hoch minus 1 mal U mal G, U mal U aus U. Jetzt übersetzen wir das mal für den Punktstabilisator G Alpha. Dann ist G Alpha hoch G genau das. G hoch minus 1 mal X mal G, wobei X aus G Alpha kommt. Und das ist als Menge doch einfach nur die Menge aller Elemente, G hoch minus 1 mal irgendwas. irgendwas aus G Alpha mal G. Also das ist genau das, was da in diesem Lemma 3.12 steht. Das ist nur eine andere Variante, eine andere Notation für die gleiche Menge. Einfach damit Sie verschiedene Varianten sehen. So. Das heißt also, dass wenn wir die Notation aus dem Satz von Kelly verwenden, wir das, was da steht, total kompakt hinschreiben können und auch auf eine Art und Weise, die man sich vielleicht noch besser merken kann. Ich versuche es jedenfalls mal. Vielleicht finden Sie es gut, vielleicht finden Sie es doof. Gucken Sie mal. Also da steht ja, dass der Stabilisator von Alpha hoch klein g, das ist das Bild von Alpha hoch g, da steht, wenn ich das jetzt abkürze, dass es das gleiche ist wie der Stabilisator von Alpha, aber hoch g. Der Stabilisator von Alpha hoch g ist das gleiche wie der Stabilisator von Alpha hoch g. Das klingt ja schon wahr. Das muss stimmen, oder? Eselsbrücke, wenn Sie möchten. Da habe ich eine Filmserie gebastelt und neue Aufgaben und hatte sehr viel Spaß dabei, mir ganz viel Kram zu überlegen, bei dem man üben kann, mit diesen ganzen Konzepten umzugehen. Also da so hin und her zu rechnen und sich Beispiele zu überlegen. Ja.
Ich habe aber eine ganz kurze Frage zu der Also G Alpha ist der Stabilisator von Alpha.
Ja.
Das heißt, wenn ich G auf Alpha anwende, kommt wieder Alpha raus.
Genau, es ist die Menge der Gruppenelemente, die bei Anwendung Alpha nicht bewegen. Das heißt, dass das hier die Menge der Gruppenelemente ist, die bei Anwendung Alpha hoch G nicht bewegt. Alpha hoch G ist ja das Bild von Alpha unter der Wirkung, das heißt, es ist irgendein Wetter.
Aber ich dachte, Alpha hoch G ist Alpha.
Nur wenn das G aus G Alpha kommt, das habe ich ja nicht gesagt. Okay. Dieses kleine G, was da dran steht, das darf ja woanders herkommen.
Und warum ist das gleich wie G Alpha hoch G? Weil das ist ja wirklich irgendein Alpha.
Dieses kleine G kommt von irgendwo hier aus der Gruppe.
Ja.
Wir wissen nicht, ob das Alpha festlässt oder nicht. Aber wenn, dann sagt diese Gleichheit, dass dann der komplette Punktstabilisator in Variant gelassen wird.
Also geht es nicht immer in Gleichheit?
Doch, die Gleichheit geht immer. Aber die wirkt sich unterschiedlich aus, je nachdem, ob das Alpha von dem kleinen G wegbewegt wird oder nicht. Wenn Alpha von dem kleinen G wegbewegt wird auf einen von Beta, dann steht hier links ja in Wirklichkeit G unten Beta. Das heißt, wir reden über alles, was Beta festlässt. Das hat dann plötzlich mit dem Alpha gar nicht mehr so viel zu tun.
Ja, deswegen ist die Rechnung.
Und deswegen muss man dann diesen Stabilisator quasi auch wegbewegen. Man hat das Alpha wegbewegt auf Beta, also muss man diesen Stabilisator quasi auch wegbewegen. Man muss die Elemente auch verändern. Das ist das, was in der Gleichung steckt. Und da drin steckt, dass es kompatibel ist, in dem Sinne, dass das gleiche G, was man hier benutzt hat, um vom Alpha zu Beta zu kommen, hier benutzt werden kann, um von dem einen Punktstabilisator zu dem anderen Punktstabilisator zu kommen. Das ist das, was wir gesagt haben. Ja? Ihre Frage hat dabei geholfen, das noch ein bisschen klarer herauszuarbeiten. Ich mache ein Beispiel. Darf ich ein kleines Beispiel machen? Also, wir haben doch... gehen wir mal in die Sym 4. Der Stabilisator in der Sym 4 von 1 besteht aus allen Permutationen, die 1 nicht bewegen. Und der sieht aus wie eine Sym 3 auf den Zahlen 2, 3 und 4. Einverstanden? Das ist also das Erzeugnis von 2, 3 und 2, 4. So, jetzt gucken wir uns den Stabilisator von 4 an. Und wir versuchen, die Gleichung da oben zu benutzen. Das heißt, wir überlegen uns, mit was für einem Element wir von der 1 zu der 4 kommen. Sagen Sie mal 1, 1, 4. Okay, das heißt, G4 ist das gleiche wie G unten 1 abgebildet mit 1, 4. Dann sagt uns jetzt das Resultat da oben, dass es das gleiche ist wie der Stabilisator von 1 abgebildet mit 1, 4. Und jetzt müssen wir auf die Definition gehen, was das für eine Abkürzung war. Da steht, dass wir alle Elemente aus G1 von links mit 1,4 verknüpfen und von rechts auch mit 1,4, denn das ist ja zu sich selber ein Vers, deswegen muss ich kein minus 1 dran schreiben. Okay, jetzt habe ich nur hier die Abkürzung wieder aufgelöst, nach dem, was da steht. Das heißt, ich bekomme hier alle Elemente, die ich aus G1 basteln kann, indem ich von links und von rechts mit 1,4 verknüpfe. Und mit Rechentricks, die Sie bald kennenlernen oder vielleicht schon kennen, aber die ich auf jeden Fall kenne, kann ich schnell hinschreiben, was es ist. Das ist nämlich das Erzeugnis von 2, 3 und 2, 1, also 1, 2. Und das ist ja witzigerweise genau das Richtige. Das ist genau der Stabilisator von 4 in diesem 4. Und hier haben wir einmal wirklich in Aktion gesehen, wie das funktioniert. Das heißt, der Übergang von einem Punkt zum anderen ist kompatibel mit dem Übergang von dem Punktstabilisator zu dem anderen. Es hängt eigentlich nur mit der Definition von einem Punktstabilisator zusammen und damit, dass die Notation das bedeutet, was da steht. Das Ganze geht zurück auf ein Konzept, was innerhalb von Gruppen passiert und was Konjugation heißt, und ich teaser das hier die ganze Zeit an. So, das heißt, es dauert nicht mehr lange und dann wird das Konzept Konjugation eingeführt, formal, und dann werden hoffentlich so ein paar Groschen fallen, und so, ach so, ja, das haben wir doch da schon gesehen. Und dann kommt der Kontext und wir wenden das ein, und vor dem Hintergrund ergeben diese ganzen Sachen dann auch einmal noch anders Sinn. Bisher wirkt es so wie einzelne kleine Beobachtungen und es passt irgendwie alles so zusammen. Später sehen wir, warum das zusammenpasst, nämlich weil alles in Wirklichkeit auf Konjugation zurückgeht. Okay? Ist ein bisschen geholfen, um zu verstehen, was die Gleichung soll? Super, sehr schön. Danke. Danke für diese Rückfragen. Muss ich jetzt überhaupt noch beweisen? Ja, doch. Auf jeden Fall. Erstmal haben wir uns ja noch gar nicht überlegt, warum Punktstabilisatoren eine Untergruppe sind. Hier konnten wir das irgendwie sehen, aber im Allgemeinen müssen wir es noch begründen. Hier kommt also der Beweis von Lemma 3.12. Da sind wir. Oh, das ist toll, wir haben noch so viel Zeit und als nächstes kommt Bahnenlinie gleich Stabilisator-Index. Darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. So, wir können bezeigen, dass irgendwas eine Untergruppe ist, zum Beispiel mit dem Untergruppenkriterium. Das heißt, wir machen uns klar, dass da das Einzelelement der Gruppe drin liegt. Ja klar, wo soll es sonst liegen? Das lässt ja alles fest, also lässt es auch unseren Punkt Alpha fest. So. Das ist schon mal okay. Was brauche ich für das Untergruppenkriterium noch? Ich brauche noch, dass wenn ich zwei Leute habe in der Teilmenge, dass dann das eine Mal das Inverse vom anderen da auch drin liegt. Deswegen müssen wir mal kurz gucken, was mit Inversen ist. Sei x y aus die Alpha, und ich möchte mir jetzt angucken, was mit y noch minus 1 los ist. Ich möchte natürlich sehen, dass es auch da drin liegt. Dann ist nämlich gleich der Rechnung einfacher, die wir machen. Dann sparen wir uns so einen Zwischenschritt. Ich behaupte, dass aus der Tatsache, dass y Alpha festlässt, folgt, dass y hoch minus 1 das auch macht. So, wie kann man das sehen? Naja, wir haben ja eine Gruppenwirkung und wir haben vorhin schon benutzt, das haben Sie ja sogar selber gesehen, dass es so funktioniert, dass wenn wir so ein Gruppenelement haben, dass dann das Inverse von dem Gruppenelement quasi die Wirkung rückgängig macht. Heißt also, y hoch minus 1 macht das, was y macht, rückgängig. Auf jedem Punkt aus Omega. Wenn jetzt y mit Alpha also nichts gemacht hat und y hoch minus 1 dieses Nichts rückgängig macht, dann macht es halt nichts rückgängig, also macht es nichts. Das ergab ja schrecklich viel Sinn. Auf 1 und auf 2. Ich verwende diese Verträglichkeit der Wirkung mit der inneren Verknüpfung in der Gruppe. Und jetzt kann ich das Untergruppenkriterium fertig anwenden. Sind jetzt x und y aus dem Stand Sachen von Alpha, dann sehen wir, das ich anwenden möchte und von dem ich gern sehen möchte, dass es auch in G-Alpha liegt. Um zu gucken, ob etwas in G-Alpha liegt, muss ich schauen, wird Alpha bewegt. Also bilde ich Alpha ab und gucke, was passiert. Einverstanden? Deswegen fange ich so an. Ich fange an, indem ich das Element, das mich interessiert, auf Alpha wirken lasse und dann gucke, wo ich lande. Jetzt kommt erstmal Ob 1 und sagt, x mal y hoch minus 1 anzuwenden auf Alpha ist dasselbe wie erst x anzuwenden und dann y hoch minus 1. Also machen wir das. Das ist auch 1. Und jetzt ist alles klar, ne? Denn x stabilisiert Alpha, also passiert hier nichts. Dann kommt y hoch minus 1, aber es macht ja auch nichts. Das haben wir uns auch gerade überlegt. Daher schön. Mit dem Untergruppenkriterium sind wir fertig. Ich habe vergessen, was das für eine Nummer war. Lemma 1,1 Teil irgendwas. Wahrscheinlich E. Aber ich schreibe jetzt einfach Untergruppenkriterium, denn hier in diesem Raum wissen ja alle, was damit gemeint ist, glaube ich. Mhm, gut, danke für das deutliche Ja. Das war der erste Teil. Und der zweite Teil ist dieses Komische, was wir uns gerade in Sym 4 veranschaulicht haben. Das machen wir jetzt allgemein. Bleibt also zu zeigen. G, Alpha G, also der Stabilisator vom Bild von Alpha und dem kleinen G, ist das gleiche wie hier minus 1 mal G Alpha mal G. Das ist, ja, wie kann man es machen? Es gibt so viele Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist natürlich ganz naiv zu sagen, das sind zwei Mengen und wir zeigen, dass die gleich sind, indem wir zwei Mengen versuchen zu zeigen. Zum Beispiel, da wir jetzt noch nicht dieses Konzept der Konjugation haben, ist das vielleicht auch der einfachste Weg, das zu machen. Ja, wir machen das einfach mal. Wir machen das jetzt ganz naiv und dann werden wir später umso mehr feiern, wenn wir mehr Konzepte haben und dann solche Rechnungen nicht mehr machen müssen. Okay, ich fange einfach links nach rechts, denke ich. Sei also H aus dem Stabilisator von Alpha hoch G. Dann müssen wir uns nur erinnern, was heißt es, in diesem Stabilisator zu liegen. Das heißt, dass ich den Punkt Alpha hoch G nicht bewege. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß nicht, ob es Alpha ist oder was anderes, ist mir auch egal. H bewegt das nicht. Einverstanden? So, jetzt kommt wieder Ob 1 und sagt, wenn ich erst G und dann H anwende, ist es dasselbe, als wenn ich G mal H anwende. Wie kriege ich da irgendwas Sinnvolles raus? Ich wende jetzt einfach auf diese Gleichung. Hier stehen ja zwei Punkte. Ne? Das ist ein Punkt in Omega, irgendeiner. Und das ist der Punkt Alpha auf G, mit dem wir angefangen haben. Und ich kann jetzt doch diese beiden Punkte nehmen und kann die mit irgendwas abbilden. Und ich bilde so ab, dass mir das irgendwie weiterhilft. Ich will nämlich dieses G hier oben loswerden. Ich will, dass da irgendwas steht, was mit Alpha zu tun hat. Also wende ich jetzt auf beiden Seiten das Inverse an, g hoch minus 1, denn, wie wir schon häufig benutzt haben heute, wenn ich das mache, dann wird aus diesem Alpha hoch g hoch g hoch minus 1, also Alpha. Wenn ich es auf der rechten Seite anwende, muss ich es auch auf der linken Seite anwenden. Klar? Und dann gucken wir mal, was passiert. Anwendung oder Abbildung schreibe ich mal. Abbildung mit G hoch minus 1 ergibt. Ich tausche mal die Seiten, wenn Sie nichts dagegen haben. Ich gehe mal von rechts nach links da hinten. Das heißt, dass ich beginne mit Alpha hoch G hoch minus 1 und bitte noch Platz lassen. ist das, was vorher die rechte Seite war, aber abgebildet mit G hoch minus 1. Und jetzt möchte ich sehen, was da passiert. Das ist ja Alpha G mal G hoch minus 1, also Alpha. Und die ganze Begründung schreibe ich nicht dran, weil es jetzt immer dasselbe ist. So, jetzt kommt die Gleichung von da hinten. Ach, gönnen wir uns eine Farbe. So, das ist die Gleichung, mit der ich da eigentlich arbeite, aber ich habe rechts und links vertauscht. So. Ich habe übrigens festgestellt, dass man auf dem Video die meisten Farben nicht erkennen kann. Das tut mir total leid. Ich kann dann immer nur dazu sagen, was es ist und dann. Also, das ist orange. So ein blasses Orange. Das versucht es. Man kann oranger sein als das. So, die Gleichung sagt, dass auf der linken Seite Alpha mit G mal H steht, aber wir gehen ja noch mit G und minus 1 ab. Also steht da insgesamt Alpha mit G mal H mal G und minus 1. So, warum habe ich das gemacht? Weil ich jetzt ein Element gefunden habe, das Alpha fixiert. Da steht, Alpha ist das gleiche wie Alpha abgebildet mit diesem Zeug. Das Zeug liegt also im Stabilisator von Alpha. Jetzt nehme ich mir dieses Element, das ist jetzt ja irgendwas in G-Alpha, also nenne ich das mal kurz A. So, dieses Ding heißt jetzt A. Wenn ich A von links mit G hoch minus 1 verknüpfe und von rechts mit G, dann bleibt nur noch H übrig. Und das Element, das dann da steht, liegt in G hoch minus 1 mal G-Alpha mal G. Das heißt also, H liegt in G hoch minus 1 mal G-Alpha mal G. Und damit haben wir gezeigt, wie wir von der linken Seite auf die rechte Seite kommen. Okay, einfach nur hier anwenden und dann bleibt da das H übrig, aber die anderen Leute gehen nicht darüber und deswegen. So, andere Richtung. Anders herum sei. Ja, jetzt brauche ich ein Element auf der rechten Seite und dann schreibe ich das so, dass man das auch sieht, dass das da herkommt. Sei meinetwegen U, G hoch minus 1 mal etwas aus G Alpha, also zum Beispiel X mal G aus dieser Länge. Und was möchte ich gerne sehen? Ich möchte gerne sehen, dass dieses U in diesem Stabilisator hier auf der linken Seite liegt. Und wie prüfe ich, ob etwas da drin liegt? Ich nehme den Punkt Alpha hoch G, lasse das Element darauf los und hoffe, dass der Punkt sich nicht bewegt. Ja, genau. Danke für die... Genau. Was soll man sonst machen? Also machen wir es. Danke für die Ermutigung. Also bilden wir ab. Alpha hoch G ist der Punkt, der mich interessiert. Und das, womit ich abbilde, ist U. Die Tafel ist voll, also müssen wir gleich fertig sein. Naja, da steht jetzt Alpha hoch G. Jetzt wende ich wieder ob 1 an. Es ist egal, ob ich erst G und danach U anwende oder ob ich G mal U anwende. Also schreibe ich jetzt das Gedöns hin, was U ist. Und U ist das hier alles. G hoch minus 1 mal X mal G. Ohne Klammern oder alles, wir sind in der Gruppe, wir brauchen keine Klammern. Ich glaube, ich habe heute ungefähr jedes Gruppenaktion schon mindestens einmal gefeiert. Das ist ein guter Tag. Und es ist erst Mittwoch. Okay. G mal G und minus 1 macht offensichtlich nichts. Dann stehen wir noch Alpha. Dann kommt X. Aber X macht ja auch nichts. Denn X kam doch aus dem Stabilisator von Alpha. Also ist jetzt bis dahin noch gar nichts passiert. Und dann kommt G. Haha, also lässt U tatsächlich einfach G fest. Fertig. Kann man das noch lesen? Können Sie hinten noch lesen, was da steht? Gut, sehr schön. Das war's, das war das Lemma. Illustriert haben wir es schon und wir haben noch Zeit. Auch wenn Sie mich ein bisschen müde anschauen. Aber ich möchte so gerne noch Bahnlänge gleich Stabilisatorindex zeigen. Was für Fragen haben Sie?
tut mir so ein bisschen leid, ich freue mich sehr und es wird auch nicht mehr besser jetzt, auf absehbare Zeit.
Hier ist das Resultat. Der Name kommt von meinem Doktorvater, der Person, bei der ich Algebra gelernt habe. Daher kommt auch Teilen, Heißt Umfassen. Also daher kommen meistens diese Sprüche rein. Was ist da los? Wir haben eine Gruppe G, die auf einer Menge Omega operiert. Und wir stellen eine Beziehung her zwischen der Mächtigkeit der Menge der Nebenklassen eines Punktstabilisators in der großen Gruppe und der Länge der Bahn. Wir sagen, dass die gleichmächtig sind. Gleichmächtig zu sein heißt, es gibt eine Bijektion, also werden wir uns gleich eine Bijektion überlegen. Und wenn man dann später so endliche Sachen hat und da wirklich irgendwelche Zahlen stehen, das ist ganz toll. Ganz toll mit Rechnen und Argumentieren. Aber erstmal das Fischen. Mein Doktorvater hat auch gesagt, Hauptidealien sind die schönsten aller Welten, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm da zustimme. So, Notation steht da, wir brauchen eine Bijektion. Wenn ich das später benutze und nicht die Nummer hinschreibe, sondern natürlich Bahnlänge gleich Stabilisatorkomplex, dann kürze ich das häufig so ab. Wenn Sie das als Zitat sehen, dann ist dieses Lemma gemeint. Okay, ich möchte auf eine Abbildung hinaus und hier auf dem Schnittzettel skizziere ich mal kurz, wo ich hin möchte. Die Abbildung, die ich definieren möchte, fängt an bei der Bahn von Alpha und geht in die Menge der Nebenklassen des Stabilisators. Wenn ich zeigen kann, dass diese Abbildung, was auch immer die jetzt macht, bijektiv ist, bin ich fertig. Denn das ist ja das, was Gleichmächtigkeit heißt. Wir brauchen eine bijektive Abbildung und ich habe jetzt entschieden, hier zu starten. Aber was wir vielleicht schon sehen können, ist, dass wir, wie in ungefähr jeder Vorlesung, in diese Frage reinlaufen, wird es eine Abbildung? Denn wenn ich hier so ein Element aus der Bahn hinschreibe, dann hat das ja die Gestalt Alpha hoch irgendein Gruppenelement. Das heißt, es ist irgendein Bild von Alpha unter einem Gruppenelement. Und es könnte sein, dass verschiedene Gruppenelemente Alpha auf die gleiche Art und Weise abbilden. Sodass also plötzlich dieses Element, wie was da oben steht, nicht eindeutig bestimmt ist, nur weil dieses Bild da so steht. Das heißt, dass es sein kann, dass wir uns wieder, nee, das kann nicht nur sein, das ist so, dass wir uns wieder damit rumschlagen müssen, hängt das, was wir da definieren, davon ab, was für ein Element wir uns da oben schnappen, was Alpha abbildet auf irgendwas in der Bahn. Die Idee wird sein, Alpha hoch G abzubilden auf die von diesem G repräsentierte Nebenklasse. Also wenn man es einmal hat, total natürlich, aber was passiert, wenn wir hier statt G was anderes nehmen, zum Beispiel H, kommt dann da die gleiche Nebenklasse raus? Ne? Wenn nicht, wird es keine Abbildung. Deswegen kommt jetzt eine Vorüberlegung. Die Vorüberlegung, die wir jetzt machen, klärt, dass Gamma eine sinnvolle Abbildung ist. Seien also G und H aus G so, dass sie, ja, woher kommt unser Wohldurchschnittheitsproblem? Es kommt daher, dass vielleicht verschiedene Gruppenelemente Alpha gleich abbilden. Das heißt, man kann Alpha hoch G auch schreiben als so ein Alpha hoch H. Und da muss man halt gucken, was passiert. Deswegen gucken wir uns diese Situation jetzt an. Und ich schreibe mal dazu, was wir jetzt zeigen wollen, damit sofort klar ist, was der Zusammenhang zu diesem gewünschten Gamma ist. Und wir zeigen, dass da die gleiche Nebenklasse repräsentiert wird. Das ist jetzt unser Ziel und es ist zum Glück auch gar nicht so schwierig. Wir nehmen mal kurz diese Gleichung, wenn B und H Alpha auf die gleiche Art und Weise abbilden, dann können wir aber dieses Element nehmen, das ist ja so ein Punkt in Omega, und jetzt wenden wir darauf das Inverse von einem dieser beiden Leute an. Dann wird daraus wieder Alpha. Einverstanden? Ich nehme jetzt mal das Inverse von H. Wenn ich das jetzt auf beiden Seiten anwende, steht rechts offensichtlich Alpha und links steht Alpha abgebildet mit G mal H auf minus 1. H aus dieser Gleichung folgt, dass Alpha abgebildet mit G mal H auf minus 1 das gleiche ist wie Alpha. In anderen Worten, ist G mal H auf minus 1 ein Gruppenelement, das Alpha nicht bewegt. Es liegt also im Stabilisator von Alpha. Aber wenn ein Gruppenelement mal das Inverse eines Gruppenelements in so einer Untergruppe liegt, dann repräsentieren diese beiden Leute die gleiche Nebenklasse. Das ist ja immer so. Aha. Also stimmt das, was wir zeigen. Das hat auch wieder, ach, das sind so kleine Argumente, aber die kommen dann, die poppen überall so auf. Wenn man algorithmisch mit Gruppenwirkung arbeitet, dann braucht man auch ständig solche Argumente. Also sowas wie: Wie finde ich ein möglichst leicht vom Computer handhabbares Element, das mir diesen Punkt auf diesen Punkt abbildet? Und dann guckt man halt, man guckt mal nach dem Punktstabilisator, man findet ein Gruppenelement, das so abbildet, wie man das möchte. Und dann kann man in dieser Länge nach einem Element suchen, das so ist, wie man möchte. Und man weiß, man hat alles gesehen. Ich schreibe ab. Dieses Argument hier in diesen zwei Zeilen zeigt uns, dass Gamma tatsächlich eine Abbildung definiert. Denn es reicht, wenn ich hier so ein Bild habe, also so ein Element aus der Bahn, egal was für ein Gruppenelement mir dieses Bahnelement gibt, ich kann das nehmen als Repräsentant, ich werde immer die gleiche Nebenklasse kriegen. Jetzt schreibe ich also die Definition von Gamma einmal ordentlich hin. Und schreibe einfach, deshalb ist Folgendes, das muss ich ja bestimmt groß schreiben, wohl definiert. Was ist nämlich jetzt wohl definiert? Na, dieses Gamma von der Bahn in die Menge der Nebenklassen für alle Elemente Alpha hoch G aus der Bahn von Alpha unter G sei das Bild. Diese Nebenklasse. Gamma ist eine Abbildung von der richtigen Menge in die richtige Menge. Wir prüfen die Bijektivität von Gamma. Zu zeigen, Gamma ist eine bijektive Abbildung und Abbildung ist jetzt schon klar, müssen wir nicht mehr zeigen, das steckt jetzt in dieser Wohldefiniertheit der Vorschrift schon drin. Und nur zur Sensibilisierung möchte ich jetzt noch was sagen. Das ist eine Menge von Nebenklassen, das ist keine Faktorgruppe. Vorsicht, nur weil das die gleiche Mutation ist, bitte nicht denken, nur weil da so ein Schrägstrich ist, ist das eine Faktorgruppe. Nein, Punktstabilisatoren sind meistens keine Normaltabler. Das heißt, meistens ist es einfach nur eine Menge von Nebenklassen und keine Faktorgruppe. Gut, wir haben jetzt noch was zu zeigen. Für die Bijektivität brauchen wir Injektivität und Surjektivität. Und hier geht es wirklich nur um eine Abbildung, nichts Strukturerhaltendes oder so. Das heißt, wir haben keine Tricks mit Kern oder irgendwas. Wir zeigen es einfach. Injektivität. Ja, Surjektivität kann man sogar sofort sehen, aber dann machen wir das als zweites, das ist nicht so anstrengend. Für die Injektivität müssen wir uns zwei Elemente hernehmen aus der Bahn. Also aus Alpha und G. Und zwar so, dass sie unter Gamma das gleiche Bild haben. Und das gleiche Bild zu haben heißt, dass man die gleiche Nebenklasse von G Alpha repräsentiert. Sein also jetzt, ich mache es anders jetzt für die Notation, damit es deutlicher ist. Sein Beta und, Gamma ist jetzt ganz schlecht, Beta und, sein Omega 1, Omega 2 aus der Bahn von Alpha, das sind ja alles Punkte aus Omega, deswegen ist die Notation intuitiv, seien sie so, Und jetzt muss ich nur hinschreiben, was das bedeutet. Denn um hinzuschreiben, was das bedeutet, muss ich wissen, was da jetzt unter Gamma rauskommt. Und das heißt, ich brauche jetzt Notationen für die Leute, die dann die Nebenklassen repräsentieren. Also muss ich jetzt Omega 1 so schreiben, dass man sehen kann, dass es in der Maß von Alpha liegt. Sein G1, G2 aus G so, das gilt. Omega 1 soll aus Alpha entstehen, indem ich G1 drauf lasse. Und genauso soll Omega 2 aus Alpha entstehen, indem ich G2 drauf loslasse. Habe ich also explizit hingeschrieben, dass die in der Bahn liegen. Jetzt kann ich auch sagen, was Gamma macht. Denn die Definition von Gamma war ja, dass man das abbildende Element nimmt und als Repräsentant benutzt. Jetzt ist also E Alpha mal das kleine E1 das gleiche wie Omega 1 unter Gamma. Hier steht, es ist das gleiche wie Omega 2 unter Gamma. Und da hinten kann ich ablesen, dass es das gleiche ist wie E Alpha mal G2. Ja, aber jetzt kommt der Trick von vorhin. Zwei Gruppenelemente repräsentieren die gleiche Nebenklasse, wenn das eine mal das Inverse des anderen in der Untergruppe liegt. Dann ist also jetzt, egal wie wir das machen, G1 mal G2 hoch minus 1 meinetwegen in G Alpha. Ja gut, aber wenn das eine mal das Inverse des anderen in G Alpha liegt, dann bilden die Alpha gleich ab. Haben wir in beide Richtungen heute auch schon mehrfach gesehen. Das heißt, Alpha hoch G1 ist das gleiche wie Alpha hoch G2 und das eine war Gamma 1, nee, das eine war Omega 1, Entschuldigung, das andere war Omega 2, also sind die gleich. So, damit ist die Abbildung injektiv. So, und warum ist sie so injektiv? Ich behaupte, dass man das sehen kann. Gucken wir mal, ob wir das sehen. Ich starre mal eben da drauf. Das ist unsere Zielmenge. Das sind alle Nebenklassen von G Alpha in G. Ich muss also alle möglichen kleinen Gs als Repräsentant zulassen. So. Wie kriege ich denn jetzt eine beliebige Nebenklasse G Alpha mal klein g als Bild geschrieben? Naja, dafür muss ich doch einfach nur Alpha mit genau diesem Repräsentanten klein g abbilden. Wenn ich das Ding hernehme, dann liegt das hier in der Bahn und wird von Gamma richtig abgebildet. Okay, schreibe ich hin. Ist g Alpha mal, ich brauche einen Buchstaben, C aus g g Alpha beliebig. Das heißt, ich darf für C jedes Gruppenelement benutzen. Ist Alpha hoch C in der Bahn von Alpha ein Bubel unter Gamma. Das sehe ich durch Hingucken. Geschafft. Jetzt haben wir wirklich eine objektive Abbildung. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt so damit geht, aber ich finde, dass wenn man einmal hier angekommen ist und sich überlegt hat, wie man von den Bahnen in diese Menge der Nebenklassen kommt, dass es dann eigentlich ganz intuitiv ist, dass man hier oben das Element nimmt und als Repräsentant. Und man kann das gleich natürlich andersrum machen, wenn einem das nicht gefällt. Man kann hier mit der Menge der Nebenklassen anfangen und die Abbildung auch genauso in die andere Richtung definieren. Die Argumente wären die gleichen. Auch die Wohldefiniertheitsfrage stellt sich genauso und wird mit der gleichen Rechnung beantwortet. Da gewinnt oder verliert man. So, wie ist die Lage? Haben Sie Fragen? Wollen Sie irgendwo ein Beispiel sehen? Wo brauchen Sie vielleicht noch eine zusätzliche Erklärung? Was bedeutet das denn zusammen mit Transitivität? Sagen wir mal, alles ist endlich, sodass da wirklich Zahlen stehen. Transitivität heißt ja, dass es nur eine Bahnlänge gibt, nämlich die Mächtigkeit der Menge Omega. Und das ist der Stabilisator-Index. Also die Anzahl der Nebenklassen. Die Anzahl der Nebenklassen ist mit dem Satz von Lagrange ein Teiler der Gruppenordnung. Das heißt, wir kriegen tatsächlich plötzlich durch Informationen über die Gruppenwirkung und Wahrnehmung und so Zeug, kriegen wir Informationen über die Gruppe selber, die wirkt. Und was wir hier sehen, ist so ein erstes kleines Beispiel für etwas, was man so sehen kann in der Entwicklung der Gruppentheorie, was immer wieder eine treibende Kraft ist, um neue Methoden zu entwickeln, dass man nämlich immer das Zusammenspiel benutzt, oder häufig, zwischen einer Gruppe und irgendwas, worauf die Gruppe operiert. Und dann kann man sagen, okay, die Gruppe hat die und die Eigenschaften, das bedeutet dann für die Wirkung irgendwas, das heißt, für das Objekt folgt dann irgendwas, wenn die Wirkung interessant ist. Dann guckt man sich das Objekt näher an, dann findet man da irgendwas raus, dann kann man diese Informationen zurückziehen in die Gruppe, dann kann man wieder gucken, was habe ich jetzt gelernt, und kann so hin und her gehen. Es gibt einige Zweige der Gruppentheorie, die total davon inspiriert sind, von diesem Wechselspiel. Genug gequatscht. Vielleicht bis nachher, sonst bis nächste Woche.